in Kapitel 5 und wir schauen uns da heute insbesondere die Verse 27 bis 32 an. Ich lese aber noch einige Verse mit, damit wir den Kontext noch etwas mitbekommen, nämlich ab Vers 19, Matthäus 5, Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Dann überspringen wir den Abschnitt von letztes Mal und beginnen in Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und dann noch den abschließenden Vers am Ende dieses größeren Abschnitts, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Verse, die wir heute gelesen haben, die sind in vielem sehr ähnlich wie der letzte Abschnitt über Zorn. Zum einen diese Struktur, die sollte uns bekannt vorkommen im Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Das hatten wir letztes Mal. Und wir haben das hier wieder im Vers 27. Ihr habt gehört, dann auch im Vers 31. Es ist aber gesagt, Vers 33, wiederum habt ihr gehört, Vers 38, ihr habt gehört, Vers 43 auch wieder. Und diese Aussagen sind jeweils im Kontrast gesetzt zu ich aber sage euch. Hier in diesem Abschnitt, Vers 28, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht und so weiter. Und Jesus zitiert dabei, das haben wir letztes Mal gesehen, immer wieder exemplarisch das alttestamentliche Gesetz. Allerdings in der Auslegung und Betonung der damaligen religiösen Juden, nämlich der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und er lehrt bewusst im Kontrast dazu Gottes Forderung an den Menschen. Wir sehen diesen Kontrast in dem ersten Vers, den wir gelesen hatten, in dem zweiten Vers, Vers 20, also der Beginn dieses größeren Abschnitts, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, also Jesus redet von einer Gerechtigkeit, die diese übertrifft, die im Kontrast gesetzt wird zu der der Pharisäer. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren damals in den Augen des Volkes die Vollkommenen. Das waren die Frommen, das war die religiöse Elite, auf die man aufschaute, die Vorbilder der Nation. Aber Jesus sagt, seid nicht vollkommen wie die Pharisäer. Jesus sagt, ihr nun seid vollkommen, sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wir haben auch gesehen im letzten Mal, dass der biblische Begriff für diese Forderung Jesu Buße ist. Matthäus hat die Lehre Jesus mit diesem Wort Buße zusammengefasst. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und die Hauptsache also auch in diesem Abschnitt ist Buße. Die Intention der ganzen Predigt von Jesus ist Buße, ist Umkehr. Und deswegen werden alle diese Predigten jetzt, wo wir auf die Bergpredigt eingehen, werden alle in gewisser Weise ähnlich sein, die gleiche Stoßrichtung haben. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass unter anderem Buße in unserem Herzen beginnen muss. Es reicht nicht nur, keinen Mord begangen zu haben, sondern Gottes Gebot, du sollst nicht töten, beginnt im Kleinen bei unserem Zorn gegen unseren Bruder, unsere Schwester, unsere Ehefrau, unsere Kinder. Und wir haben auch gesagt und gesehen, dass Gottes Wort Zorn als ein weitaus größeres Problem beschreibt als nur unser Temperament. Zorn ist ein Indiz dafür unter anderem, dass wir uns selbst an die Stelle Gottes gesetzt haben. Jesus verkündigt ja das Königreich Gottes. Zorn ist ein Indiz dafür, dass wir unser eigenes Königreich bauen. Und nachdem Jesus den Zorn angesprochen hat und dieses Gebot, du sollst nicht töten, redet Jesus jetzt über die Ehe. Und er wird dieses Thema der Ehe von zwei Seiten beleuchten in diesen Versen, die wir jetzt gelesen hatten. Nämlich erstens, er beleuchtet Ehe von der Seite der Treue, also Treue in der Ehebruch und dann auch, was damit zusammenhängt, Ehebruch, Treue in der Ehe. Und die zweite Seite ist das Beenden der Ehe, also die Ehescheidung. Also wir könnten sagen, erstens schaut er das Verhalten im Kleinen an, er redet dann über die Gedanken, der Ehebruch in den Gedanken. Und dann zweitens schaut er sich die Ehe vom Aspekt der großen Endstrichscheidungen an. Die Entscheidung, die Ehefrau zu entlassen. Nun, Ehe ist ein Konzept, ist eine Realität, die in allen Kulturen der Welt bekannt ist. Damals wie auch heute. Und es ist eine Realität, die zutiefst verwoben ist mit dem menschlichen Dasein, in der Schöpfungsordnung verwurzelt ist. Aber damals in der hellenistischen Kultur, der Hellenismus ist die Hochkultur, die damals im Prinzip regiert hat, ausgehend von Griechenland, danach auch über das Römische Reich, eine Kultur, die weite Verbreitung fand, auch im heutigen Israel oder im damaligen Judäa. Judäa war ja eine römische Provinz und deswegen auch unter dem Einfluss dieser Kultur. Und in dieser Kultur, obwohl die Ehe bekannt war und praktiziert wurde, war sexuelle Unmoral weit verbreitet. Ehebruch war eigentlich die Tagesordnung. Wir wissen heute, dass in der griechischen Kultur außereheliche Beziehungen gang und gäbe waren. Und die Ehefrau von damals, sie war praktisch ohne Rechte und wurden zum Teil sehr schlecht behandelt und nach Belieben entlassen. Wir kriegen einen kleinen Geschmack davon, von diesem Denken, durch den athenischen Redner Demosthenes, der sagte, Kurtisanen sind für das Vergnügen, Nebenfrauen sind für das tägliche Zusammenleben, Ehefrauen sind dazu da, eheliche Kinder in die Welt zu setzen und treu die Haushaltsangelegenheiten zu verwalten. Das war die Sicht der Griechen damals. Aber Jesus redet hier zu Juden, die von dieser Kultur zwar umgeben waren, aber die sich zum Tanach bekannten, zum jüdischen Alten Testament. Und es waren Juden, die verstanden hatten, dass Ehe von Gott eingesetzt ist. Sie verstanden, dass Ehe eines der Grundsteine der Gesellschaft ist, dass die Familie so wichtig ist, so wichtig, dass Jesus sogar warnen musste, dass die Familie nicht Vorrang nimmt vor der Nachfolge. Es waren Juden, die wussten aus dem Alten Testament, dass Gott Ehebruch hasst, verbietet. Und wir wissen, dass für die Pharisäer eine angemessene Reaktion auf Ehebruch die Todesstrafe war. Also Jesus redet hier zu denen, die sich auf der Seite Gottes meinten. Auf der Seite des Gottes Israels in Abgrenzung zu den Heiden um sie herum und zu deren Götzendienst und deren Unmoral. Also wir könnten sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren eigentlich eine Fraktion, die auf Defensive eingestellt war. Man könnte sagen, die konservative Fraktion, die damalige AfD oder im religiösen Sinne vielleicht eher die Freikirchen. Und hier sehen wir schon, dass unsere Situation ja auch nicht so komplett anders ist wie damals. Auch wir leben in einer Kultur, die zunehmend gottlos lebt. Ein guter Beobachter sagte einmal über die Situation in Ostdeutschland, und mittlerweile kann man das auch bei uns sagen, die Menschen haben nicht nur Gott vergessen, sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und viele konservative Menschen blicken dann mit Besorgnis auf diesen gesellschaftlichen Wandel unserer Zeit. Also nicht nur auf die finanziellen Engpässe, die wahrscheinlich auf Europa zukommen, aber auch auf die kulturellen Entwicklungen, auf das gesamte Bild der Gesellschaft, auf die Moral. Viele Beobachter sehen, dass unsere Kultur von Zeichen des Verfalles geprägt ist. Und gerade auch ganz stark im sexuellen Bereich. Die biblischen ethischen Anforderungen zur Sexualität sind heute verstaubt und sogar böse, werden als böse bezeichnet, als Unterdrückung. Die 68er-Bewegung, die sexuelle Revolution der 68er wird als Befreiung gefeiert. Wir haben hier den Christopher Street Day in Gießen und so weiter. Und Soziologen beschreiben unsere Gesellschaft als eine Gesellschaft, die sexualisiert wird und immer stärker. Ihr kennt die Aussage Sex sells, also Sex wird als Mittel für Werbung eingesetzt, überall. Man kann kaum durch die Stadt laufen, ohne von sexuellen Reizen bombardiert zu werden. Das ist die Realität, in der wir leben. Oder der Zugriff, der freie Zugriff, der früher nicht da war, auf Internetseiten mit sexueller Unmoral. Die Serien und die Filme und die Musikvideos sind voll davon. Es gibt kaum einen Film, der nicht irgendwo explizit sexuelle Inhalte zeigt. Und die Reaktion der Menschen, die religiös geprägt sind und oder religiös sozialisiert wurden, die zum Beispiel in einer christlich geprägten Familie aufwuchsen, an eine christliche Schule gingen, christliche Werte mitbekommen haben. Die Reaktion ist oft die folgende: Wir müssen festhalten an unseren Werten. Und das ist das Wichtigste. Die Welt geht irgendwie den Bach runter und wir müssen einfach festhalten. Und das oft mit einer Haltung, wir wollen eben nicht so sein wie die Welt um uns herum. Wie das Beispiel von dem Kind, was seinen Eltern erzählt, dass die Klassenkameraden Drogen nehmen. Und die Reaktion der Eltern, sie erzählen dem Kind wieder und wieder die tragische Geschichte eines Bekannten, der an Drogen kaputt ging. Und die Motivation ist im Prinzip, tu das nicht, Junge, weil sonst wirst du enden wie der. Das ist ein Beispiel von dieser Haltung. Oder die sogenannte Purity Movement, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich einige haben das gehört aus der USA. Der Slogan True Love Waits, also wahre Liebe wartet. Und diese Purity Movement, also die eigentlich die Ziele hat, den Jugendlichen zu sagen, wir wollen warten mit der Sexualität bis in der Ehe, die ist im Wesentlichen aber eine Reaktion auf die zunehmende sexuelle Freizügigkeit in der amerikanischen Kultur. Und dann gibt es also diese Ringe, die Frauen anziehen als Symbol dass sie diese Werte vertreten. Und das ist weit verbreitet, diese Bewegung. Und die hat Anklang gefunden über alle möglichen Denominationen. Und selbst Menschen, die das Evangelium ablehnen, werden Teil solcher Bewegungen. Die Pharisäer sahen die moralische Verwahrlosung im Römischen Reich und sie sorgten sich. Für sie war die hellenistische Kultur auch ever present, überall da. Aber der wesentliche Inhalt und im Alltagsdenken umgesetzte Inhalt ihrer Religion war, eine bestimmte Lebensform aufrechtzuerhalten. Sie zielten darauf ab, biblische Werte zu erhalten. Und ja, sie hätten auch gesagt, dass Gott das Volk gerettet hat und sie hätten sich auch als Söhne Abrahams gesehen. Und wir könnten heute sagen, das sind Menschen, die auch gesagt haben, ja, wir brauchen das Evangelium und wir brauchen Jesus. Aber das Wesentliche ihrer Religion war das Halten, Festhalten an gewissen Werten, eine Abgrenzungsbewegung. Und das ist auch tatsächlich historisch so. Die Pharisäerbewegung entstand als Reaktion auf die Kultur um sie herum. Und diese Bewegungen hatte tief liegende Probleme. Weil das Ernüchternde ist, auch wenn wir heute schauen, diese Art von Religiosität funktioniert nicht. Heute wie auch damals. Also wenn man sich heute die Statistiken anschaut, dann besteht gerade im Hinblick auf den Konsum von Pornografie, also die klassische Form von Ehebruch, von Unmoral in unserer Kultur, dann sind die Zahlen, also hinsichtlich des Konsums von pornografischem Material, bei den durchschnittlichen Bürgern und Bürgerinnen mit denen des evangelikalen Mainstreams vergleichbar. Zumindest vergleichbar. Mit evangelikalem Mainstream meine ich Männer und Frauen, die einer Gemeinde angehören, die sich evangelikal nennen würde. Und was Jesus hier macht bei den Pharisäern, erstens und ganz wichtig und immer wieder, er enttarnt die Frömmigkeit des Mainstream-Judentums seiner Zeit. Er sagt im Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, Vers 31, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus sagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie haben sich schon längst, zumindest in ihrem Denken, an die Heiden um sie herum angenähert. Und wir sehen das auf zwei Ebenen. Wir sehen erstens bei den Pharisäern eine Reduzierung auf das äußerliche Aufrechterhalten der Ehe. Also Jesus sagt gewissermaßen, solange du nicht tatsächlich zu deiner Nachbar, also die Pharisäer, das war deren Position, solange du nicht tatsächlich zu deiner Nachbarin gehst, sie verführst und mit ihr schläfst, solange ist alles gut. Also eine äußerliche Moral, äußerliche Werte und das Innerliche, die Gedankenwelt ist nicht so wichtig. Oder man könnte auch sagen, die Pharisäer, sie wählten den Weg des Kompromisses, ein gewisser Kompromiss hier drin. Äußerliche Treue, ja, diese Werte, die müssen wir behalten, aber dafür darf ich in meinen Gedanken alles tun, was ich will. Und das Zweite, was Jesus hier benennt und anspricht, ist, dass bei ihnen eine Reduzierung der Verbindlichkeit der Ehe stattgefunden hat. Solange du ihr einen ordentlichen Scheidebrief gibst, bevor du sie entlässt, dann ist alles gut. Nun, ich glaube, hier ist es eine Hilfe, einfach zu sehen, woher die Pharisäer das haben. Und die Antwort ist letztlich aus zwei Stellen, eine in Levitikus und eine aus 5. Mose, Deuteronomium. Wir lesen die aus 5. Mose mal gemeinsam, nämlich in Kapitel 24, die ersten vier Verse. Und hier steht im Gesetz Mose, im Gesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihr in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gezogen, also ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr der erste Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, seine Frau zu sein, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Greuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Etwas später im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 19, wir werden da auch kurz hingehen, gleich, da sieht man, dass die Pharisäer diese Bibelstelle als Legitimation für die Scheidung nahmen. Gott hat es ja unseren Vätern befohlen, deswegen müssen wir das ja irgendwie so machen. Aber wenn wir genau lesen, dann reguliert 5. Mose 24 nur den Fall, wo dies geschieht. Also 5. Mose 24 setzt voraus, dass das Volk Israel so handeln wird und es dämmt die Bosheit ein. Also es dämmt den Schaden ein, der den Frauen zuteil wurde, dadurch, dass sie unrein gemacht wurden oder als unrein erklärt wurden von ihrem Mann. Und ich mache euch hier nur auf den ersten Vers aufmerksam in 5. Mose 24, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben. Wir wissen heute, dass die damaligen Schriftgelehrten viel darüber diskutierten, was dieser Teilsatz etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, bedeutet. Und da gab es die einen Rabbiner, die sagten, das sind so Fälle, wo die Frau sich unsittlich verhalten hat und Schande gebracht hat über die Familie. Und dann darf man sich dann scheiden. Und andere aber, die sagten dann praktisch, jeder Grund darf hier genommen werden. Also bis hin zu jüdischen Gesetzeslehren, die wirklich alles akzeptiert haben. Und die Juden haben dann die weniger strenge Version bevorzugt und die weit verbreitete Praxis war, dass Frauen entlassen wurden, weil die Wäsche nicht sauber genug war. Oder aus ähnlichen Gründen. Und die Pharisäer sagten also, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Und sie reduzieren damit die Verbindlichkeit der Ehe. Sie schufen sich sozusagen einen leichten Ausweg. Sie bejahen zwar die Ehe, sie grenzen sich ab von der bösen Kultur um sie herum, wollen den Wert der Ehe erhalten, aber sie wollen auch einen Ausweg. Und durch den Einfluss der Pharisäer, die Pharisäer, müssen wir sehen, sie waren nicht unbeliebt. Die waren beliebt beim Volk. Und sie hatten großen Einfluss. Und dieses Denken war weit verbreitet. Und wir sehen das in der Parallelstelle, wo wir jetzt dazu kommen, Matthäus 19. Jesus lehrt hier nochmal über die Ehe. Und seine Lehre über die Ehe, die war offensichtlich ein Dorn im Auge der Pharisäer. Und sie bringen die Sache auf, um Jesus in seinen Worten zu verstricken. Und wenn wir das lesen, dann schauen wir doch bewusst mal auch auf die Reaktion der Jünger Jesu. Ich lese da ab Vers 3, Matthäus 19. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Also sie verwickeln ihn in diese Diskussion zwischen den Rabbis. Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, nicht geboten, gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und jetzt die Reaktion seiner Jünger. Seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Wir könnten hier auf vieles eingehen in diesem Text. Unter anderem auf Jesu Antwort auf die falsche Auslegung der Pharisäer, aber die Reaktion der Jünger, die sagt alles. Lieber nicht heiraten, wenn es keinen Ausweg gibt. Das war ein Schock für sie. Also, Jesus spricht zu denen, die die gesellschaftlichen Entwicklungen mit Besorgnis verfolgen, sich abgrenzen wollen, festhalten wollen an Werten. Und er sagt ihnen, ihr habt zwar eine äußere Bejahung des Gesetzes, aber ihr habt es auf das Äußerliche reduziert. Ihr habt den Weg des Kompromisses gewählt. Und zweitens, das war das Erste, zweitens, ihr setzt die Verbindlichkeit herunter und schafft euch Auswege. Man könnte auch sagen, sie haben religiöse Wege geschaffen, annähernd genauso gottlos zu leben wie die heidnische Kultur um sie herum. Und deswegen sagt ja Jesus im Vers 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr, tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe. Sie sind genauso gottlos wie die Nationen. Also, dieses religiöse, wertefokussierte Denken ist gottlos. In Levitikus 19, Vers 18 sagt das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und wie sehr ist das im Widerspruch zur Moral, zur Ethik der Pharisäer? Eine Frau damals zu entlassen, bedeutete, sie preiszugeben der Schande. Jeder wusste, sie wurde entlassen, weil irgendwas Unehrenswertes an ihr gefunden wurde. Und die Optionen damals für eine Frau, die entlassen wurde, war einerseits panisch einen anderen Mann zu suchen, um diese Schande irgendwann hoffentlich ablegen zu können, oder für den Rest ihres Lebens zurück zu den Eltern. Und ihr wurde der Lebensunterhalt, die gesellschaftliche Stellung, alles wurde ihr unter den Füßen weggezogen. Solches Denken ist gottlos. Und es ist gottlos nicht nur wegen den Auswirkungen auf die Ehefrau, wegen den Auswirkungen auf den Kindern. Wir könnten bei uns heute auch sagen, diese Kultur um uns herum ist zutiefst schädigend für die Ehen, für die Beziehungen, für die Kinder. Wie viele Kinder leiden unter Scheidung? Wie viele Leute an der Schule haben wir, die ein, zwei Noten absacken, weil die Eltern sich scheiden lassen? Aber es ist nicht nur gottlos wegen den Auswirkungen. Die Pharisäer waren bereit, sich an Gott zu versündigen. Sie waren makellos gegen außen, in ihren Gedanken ging alles. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Jesus richtet also die Aufmerksamkeit der damaligen religiösen Juden weg von den großen, in Anführungs- und Schlusszeichen, großen Sünden der Heiden, also offener Ehebruch, Kurtisanen, Nebenfrauen und so weiter, hin zu den kleinen Handlungen im Alltag. Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren. Diese kleinen Handlungen haben ewige Konsequenzen, sagt Jesus. Die Gefahr, mit unserem ganzen Leib in die Hölle geworfen zu werden, sagt er zweimal im Vers 29 und 30. Und wieso hat dieses Ansehen, wovon Jesus spricht, solche Auswirkungen? Die Antwort ist wegen dem Motiv dahinter, nämlich das Begehren in ihrem Herzen. Jesus spricht hier das Gewissen der Juden an. Sie wussten aus Bibelstellen wie Sprüche Kapitel 6 zum Beispiel, dass sexuelle Unmoral bereits in den Gedanken und Absichten des Herzens beginnt. Sprüche 6, Vers 23, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht, dich zu bewahren vor der Frau des Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre sie nicht in deinem Herzen. Merken wir, das sind die zwei Worte, die Jesus benutzt, sie zu begehren und in ihrem Herzen. Vers 28. Begehre sie nicht in deinem Herzen. Ihre Schönheit, lass sie dich nicht mit ihrem Wimpern fangen. Und womit beginnt laut Sprüche Weisheit überhaupt und Zucht und Weisung? Sie beginnt mit der Furcht Gottes. Und der Umgang der Schriftgelehrten mit Ehebruch zeigte ihre Gottlosigkeit, ihren Mangel an Furcht Gottes, ihren Mangel an Glauben. Jesus sagt, die Leute, die euch belehren, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, eure Vorbilder, sie bejahen zwar die Ehe, sie verurteilen Ehebruch, aber sie wählen erstens den Weg des Kompromisses, eine äußerliche Treue. Und wozu führt das? Sie beginnen die Verbindlichkeit der Ehe zu schmälern, sie schaffen sich einen Ausweg. Und das ist ein Prozess, nicht wahr? Also wenn wir beginnen, den Kompromiss zu suchen, dann beginnen wir irgendwann auch den Ausweg zu suchen, wenn der Kompromiss irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber dieser ganze Prozess, der beginnt noch einen Schritt vorher. Und hier sind wir bei der Stoßrichtung der Predigt von Jesus, bei der Hauptsache. Jesus sagt im Wesentlichen in der Bergpredigt, ihr habt vergessen, wer Gott ist. Ihr habt vergessen, wer Gott ist. Bevor ihr die Kompromisse gesucht habt, bevor ihr den Ausweg gesucht habt, habt ihr vergessen, wer Gott ist. Ihr habt euer ganzes Verständnis von Ehe, von Gott entkoppelt. Es ist so wichtig, die Bergpredigt immer wieder ganz durchzulesen, als Ganzes zu verstehen. Die Pharisäer, die haben Gott vergessen, den Gott, der mit all seiner Macht, mit dem größten Eifer, mit der größten Sorgfalt und Liebe die Freude seines Volkes sucht. Am Anfang 9-mal Makarios, glückselig. So beginnt die Bergpredigt. Und die Pharisäer, die kannten die Geschichte von Hosea und Gomer im Alten Testament, Gottes unermüdliche Treue zu seinem Volk in der Ehe dargestellt, illustriert. Sie hätten wissen müssen, dass die Ehe eine Bühne ist, auf der das rettende Eingreifen Gottes an seinem Volk, auf dem das Evangelium aufgeführt werden soll. Und wie konnten sie Ehebruch legitimieren? Wie konnten sie Ehescheidung verharmlosen? Sie hätten wissen müssen, dass die Ehe genauso wie alle unseren guten Werke folgenden Zweck erfüllen soll. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und wenn sie Gott gekannt hätten, hätten sie Ehebruch in ihrem Herzen bekämpft, gemieden, bestraft, ausgerottet, weil sie wüssten, dass diejenigen, die reinen Herzens sind, glücklich sind, weil sie Gott schauen werden. Kent und Barbara Hughes schreiben dazu, wenn wir uns in den Fängen der Lust befinden, verblasst die Realität Gottes, Je länger König David hinsah, umso weniger real wurde Gott für ihn. Nicht nur wurde sein Gottesbewusstsein geschmälert, sondern in der sich um ihn breitmachenden Dunkelheit verlor er auch das Bewusstsein, wer David war, seine heilige Berufung, seine Schwäche und die unvermeidlichen Folgen der Sünde. Das ist es, was die Lust mit uns macht. Sie hat es bereits millionenfach getan. Lust sorgt dafür, dass Gott verschwindet, zumindest in den glasig lüsternen Augen derer, die sich darin verstricken lassen. An dieser Stelle müssen wir uns erneut ein paar Fragen stellen. Verschwindet Gott, zunehmend aus deinem Blickfeld? Bist du einst nahe mit ihm gewandelt, doch nun aufgrund deiner schleichenden Sinnlichkeit scheint er lediglich ein weit entferntes Trugbild zu sein. Zitat Ende. Sie hätten nicht innere Befriedigung mit einer anderen Frau gesucht, wenn sie gewusst hätten, dass sie gesättigt werden, wenn sie nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Vers 6. Sie hätten ihre Frauen nicht ohne Mitleid der Verarmung preisgegeben und entlassen wegen belanglosen oder egoistischen Gründen, wenn sie gewusst hätten, dass nur dem Barmherzigen Barmherzigkeit widerfahren wird. Vers 7. Und der Vers 48, ihr nun seid vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn sie den Vater gekannt hätten, wären sie gar nie auf die Idee gekommen, darüber zu debattieren, ob man seine Frau wegen einem verbrannten Essen entlassen durfte oder ob es schon etwas Schlimmeres sein sollte. Und dann auch unsere Verse 29 bis 30. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn sie den Gott gekannt hätten, der Gewalt hat, die Seele in die Hölle zu werfen, sie zu peinigen für immer, hätten sie nie erwägt, Ehebruch in ihrem Herzen zu dulden. Sie hätten es nicht gewagt. Und ich hoffe, wir sehen, es geht in diesem kleinen Abschnitt aus der Predigt unseres Herrn um viel mehr als nur Ehebruch und Ehescheidung. Es geht um die Frage, was bestimmt mein Denken? Wem gehört meine Liebe, meine Treue, meine Loyalität? Wer ist die Quelle meiner Freude, meines Glücks? Und wen fürchte ich am allermeisten? Wer ist mein Gott? Ist es der Einzige, der Gott Israels, mächtig und erhaben, für den die Nationen wie ein Tropfen sind im Eimer, der nach seinem Belieben verfährt mit dem Heer des Himmels und mit den Königen der Erde? Ist es der Gott, der Mensch wurde, sich in Jesus herabneigte, sich dahingehend demütigte, dass er selbst angeklagt wurde, durch eine uneheliche Beziehung gezeugt zu sein? Ist es der Gott, der am Kreuz den schändlichen Tod eines Verbrechers, eines unreinen Menschen trug aus Liebe für seine Braut? Ist es der nun aufgefahren ist und dem alle Autorität gehört, der einmal richten wird und jeder vor ihn treten muss und Rechenschaft über seinen Umgang mit dem Institut der Ehe abgeben muss? Ist es der Gott, der alleine vermag zu retten und zu richten? Ist das mein Gott? Oder ist es meine Lust, meine Befriedigung, mein Respekt, die Anerkennung meiner Frau, die ich auch bereit bin, woanders zu holen, wenn sie mir nicht gibt? Und denken wir einen Moment darüber nach, worin wir Experten sind, wenn es darum geht, wie die Pharisäer Kompromisse zu suchen und am Ende einen Ausweg zu finden. Epheser 5, 31 und 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das war Paulus. Und er sagt, Gott hat die Ehe als Bild, als Illustration der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde eingesetzt. Und er hat sie so designt, dass sie genau das tut. Ich will das an zwei Beispielen zeigen. Gott hat erstens ihr eine Hierarchie gegeben. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und Gott hat ihre Bedeutung eingeschränkt, weil sie eben nur ein Bild ist. Die Ehe ist nicht alles, laut Gott. Paulus sagt, der ledig war, ich aber sage auch den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Aber wer die Ehe entkoppelt von Gott, wird die Ehe, genau wie die Pharisäer, für seine eigenen Zwecke passend machen wollen. Und wenn wir zum Beispiel die Ehe als eine Art Selbstverwirklichungstool sehen, als Werkzeug, was mir hilft, dahin zu kommen, wo ich will, das zu haben, was ich noch erreichen will. Wenn ich sage, ich habe einen Beruf, ich bin in einer guten Gemeinde, ich habe Freunde und was mir fehlt, ist noch ein Ehepartner. Wenn das für mich Ehe ist, dann wird zum Beispiel die respektvolle Unterordnung der Frau unter dem Mann anstößig sein. Und ich werde es nicht mögen, dass Gott die Ehe so gemacht hat, dass der Frau die Hauptverantwortung zukommt, zu Hause für die Kinder zu sorgen und dem Mann in seiner Arbeit und Berufung eine geeignete Hilfe zu sein. Diese Aufgabe wird dir grausam erscheinen, wenn Ehe eigentlich nur mit deiner Selbstoptimierung und deiner Selbstverwirklichung zu tun hat. Oder dir als Mann, wenn Ehe für dich bedeutet, dass du jetzt einfach jemanden hast, der für dich sorgt, dann wirst du ein Problem mit aktiver und selbstaufopfernder Führung haben. Oder wenn wir Ehe als das Ideal ansehen, das, was uns schützt und abgrenzt von unserer gottlosen Kultur. Also wenn wir sagen, während andere leichtfertig irgendwelche Beziehungen eingehen, dann haben wir die Ehe und wir träumen von, vielleicht träumst du von diesem gottesfürchtigen Ehemann, der irgendwann kommen wird, dein Herz gewinnen und dich in seinen Armen irgendwo in das wahre Leben hineinträgt. Und dann wirst du ein Problem damit haben, dass Gott für dich vielleicht gar keine Ehe vorgesehen hat. Also wir haben alle, und ich hoffe, ihr merkt das, wir haben alle die Tendenz, die Ehe für uns passend machen zu wollen. Und wir verzerren sie deswegen und hegen falsche Erwartungen, werden enttäuscht, vernachlässigen unsere Pflichten. Also zuerst ist die Entkoppelung von Gott. Und was folgt, ist eine Kompromissbereitschaft, zum Beispiel in der Treue und das Auswege offenhalten. Eine Situation, die ihr vielleicht auch schon erlebt habt, Eltern im Zug. Vater und Mutter streiten sich darüber, wer jetzt die Aufgabe hat, für das Kind zu sorgen oder wer zu Hause bleiben muss morgen, weil der andere irgendwo hin will, ins Fitnessstudio, sie zu ihren Freunden. Und in der Psychologie, der systemische Ansatz der Psychologen ist oft, dass Ehepartner irgendwie lernen müssen, einen Kompromiss zu finden. Also da ist der Mann, da ist die Frau, da ist womöglich sind Kinder da und die wollen eigentlich ihr eigenes Leben führen und die Ehe ist im Prinzip da, so ein bisschen, man teilt die Verantwortung, aber man sucht irgendwo den Kompromiss. Ich will mein Leben auch noch haben. Ich will irgendwie einen Teil noch für mich behalten, wie die Pharisäer ihre Gedanken für sich behielten. Und wenn dieser Kompromiss nicht funktioniert, dann ist da immer noch die Option, das Kind in die Kita zu geben. Und der zweite Ausweg ist die Scheidung. Und wir sollten nicht herabschauen auf unsere Kultur. Wir brauchen alle die Worte Jesu. Wir brauchen alle auch immer wieder daran erinnert zu werden, daran, was die große Geschichte ist, in der wir mit unserem kleinen Leben stehen. Dass wir nicht die Hauptrolle spielen in dem großen Film, sondern eher die Rolle eines Statisten. Ein Statist in einer großen Handlung, der sich freut über die Hauptrolle, dem einen Helden, Jesus Christus. Auch wir müssen daran erinnert werden, dass nicht unser Reich nahe ist, sondern das Reich Gottes. Und dass wir deswegen umkehren müssen, in unserem Herzen, in unserem Denken, hinsichtlich, wie wir in den unbeobachteten Momenten unserer Ehe uns verhalten. In anderen Worten, wir brauchen den Glauben und den Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, aus dem Vertrauen und in dem Ruhen in dem Gott, der den Sünder, auch den Ehebrecher, begnadigt in Christus Jesus, wenn er Buße tut. Ich möchte dich fragen, ist dieser Gott für dich real? In den Stunden, wo du unbeobachtet bist. Dann, wenn du durch die Stadt gehst und deine Gedanken beginnen zu wandern. Jesus erklärt uns, welche Auswirkungen das haben wird.